NDR Info. Themen des Tages.
Trump gegen Harvard. Trump gegen Europa mit saftigen Zöllen und ein Megastau vor dem Elbtunnel. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 23. Mai. Dazu schauen wir auch auf härtere Strafen bei K.O.-Tropfen und auch auf die Frage, warum wird in Deutschland so wenig gebaut? Ich bin Nina Zimmermann, willkommen zu unserem Themenüberblick. Einen schönen guten Abend. Harvard ist ein Symbol für Exzellenz. Und Harvard ist die Zielscheibe des US-Präsidenten. Die berühmte Uni darf keine ausländischen Studenten mehr aufnehmen. Mittlerweile hat Harvard angekündigt, gegen diese Regierungsentscheidung zu klagen. Aber was steckt hinter Trumps Feldzug gegen die wissenschaftliche Elite des Landes? Dazu hören Sie gleich auch Karl Lauterbach, der Politiker, der selbst in Harvard noch forscht und lehrt. Er nennt diese Attacken auf die US-Elite-Universitäten einen forschungspolitischen Suizid. Denn für viele ist Harvard ein Symbol für die Idee, dass Bildung eben keine Grenzen kennt. Und genau das steht jetzt in Frage. Die Trump-Regierung hat Harvard die Berechtigung entzogen, ausländische Studierende aufzunehmen. Das dazugehörige Visa-Programm wurde gestrichen. Studenten und Studentinnen, die bereits eingeschrieben sind, müssen entweder die Uni wechseln oder das Land verlassen. Und das betrifft dort rund ein Viertel der gesamten Studentenschaft. Also wahrscheinlich auch eine dreistellige Zahl an Deutschen. Und auch Studenten hier aus Norddeutschland. Was das jetzt für Sie heißt? Daniel Frevel hat einen von Ihnen besucht.
Ich treffe mich mit Kim in einem Waldstück irgendwo in Norddeutschland. Seit mehreren Jahren studiert Kim an der Harvard University. Gerade ist Kim auf Heimaturlaub im Norden. Kim will anonym bleiben, auch das Geschlecht sollen wir nicht verraten. Die Stimme sprechen wir deshalb nach, den Namen haben wir geändert. Zu groß ist die Sorge, zum Beispiel nicht mehr einreisen zu dürfen in die USA. Die Nachricht, dass Trump Ausländern nun das Studium in Harvard verbietet, hat Kim kalt erwischt.
Ich habe gestern Abend plötzlich ganz viele Nachrichten in unserem Gruppenchat bekommen und dachte erst mal, das ist ein schlechter Scherz. Das hat keiner so in diesem Ausmaß erwartet. Ich kenne ein paar Leute, die auch gerade im Heimaturlaub waren und die sind richtig panikmäßig losgeflogen, haben alles stehen und liegen lassen, um wieder reinzukommen in die USA.
Die Trump-Regierung gibt den Studierenden 72 Stunden Zeit, um an eine andere Uni zu wechseln, sonst verlieren sie ihr Visum. Derzeit kommen etwa 30% aller Harvard-Studierenden aus dem Ausland, mehr als 100 allein aus Deutschland. Beim Sender Fox News begründet die Heimatschutzministerin Kristi Noem das Vorgehen unter anderem mit pro-palästinensischen Protesten auf dem Campus. Harvard habe gewalttätige Aktivitäten und Antisemitismus erlaubt. Haltlose Vorwürfe, sagt die Universitätsleitung und reicht Klage gegen die Entscheidung ein. Es gehe der Trump-Regierung darum, Andersdenkende auszuschließen. Trump nehme Studenten als Geisel für seinen politischen Kampf gegen Harvard, so ein Professor bei CNN. Zurück in Norddeutschland. Für Kim ist klar, Trump will mit seiner Entscheidung ein Zeichen setzen.
Es ist Harvard. Es ist die Universität, die jeder kennt. Wenn Trump es schafft, dass sich eine so gut besetzte Uni beugt, dann schafft er es mit allen. Das ist das Signal.
Kim will die Entwicklungen erstmal weiter aus Norddeutschland beobachten und hofft, dass es doch noch irgendwie weitergeht mit dem Studium in Harvard.
Soweit Daniel Frevel, wie diese US-Entscheidung zu ausländischen Harvard-Studierenden auch norddeutsche Studenten betrifft. Diese Entscheidung sorgt auf jeden Fall auch in Deutschland für scharfe Kritik. Die Bundesregierung wertet es als, Zitat, Einschränkungen der Demokratie. Und man drängt jetzt in Gesprächen mit den USA auf eine Lösung für die Betroffenen. Björn Dake.
Dorothee Bär sagt, sie fühle sich hart getroffen.
Ich liebe die Vereinigten Staaten von Amerika, das Land of the Free. Ich durfte da meinen Highschool-Abschluss machen und bin wirklich eine ganz große Transatlantikerin.
Mit Land of the Free hat die Entscheidung der US-Regierung nicht mehr viel zu tun. Sie will, dass sich an der Elite-Universität Harvard in der Nähe von Boston keine ausländischen Studenten mehr einschreiben dürfen. Ein fatales Signal, findet die CSU-Politikerin.
Das schafft Verlierer auf beiden Seiten. Das ist vor allem für die junge Generation eine ganz dramatische Entwicklung. Die muss auch dringend zurückgenommen werden, diese Entscheidung.
Deutliche Worte kommen auch vom stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille.
Die Freiheit der Wissenschaft und auch der internationale Austausch sind entscheidende Grundlagen für den wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt. Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit sind Einschränkungen der Demokratie selbst.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sorgt sich auch um die Freiheit der Kunst. Harvard sei ein Schmelztiegel der freien, bildenden Kunst. Ohne internationalen Austausch drohe eine geistige Verzwergung. Neben der Kritik an der Entscheidung der US-Regierung stellt sich für Christian Wagner vom Auswärtigen Amt eine ganz praktische Frage. Was wird aus den deutschen Studierenden in Harvard? Nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes sind es aktuell etwa 550.
Insofern werden wir zügig mit den Partnern in den USA die Frage aufnehmen, welche Auswirkungen das auf die deutschen Studierenden hat. Und wir bringen natürlich in diesen Gesprächen dann auch die Erwartung zum Ausdruck, dass die Belange und Interessen deutscher Studierenden dort angemessen berücksichtigt werden.
Viele Fragen seien noch offen, sie zu klären eine dringliche Angelegenheit. Für deutsche Hochschulen bietet sich die Gelegenheit, Wissenschaftler aus den USA abzuwerben. Bundesforschungsministerin Beer hält es auch für möglich, dass Studenten zum Beispiel aus China oder Indien sich jetzt für Deutschland entscheiden, statt für die USA.
Wir sind in Europa jetzt langsam der alleinige Hotspot der Wissenschaftsfreiheit. Das ist natürlich eine große Chance für Europa, aber schöner wäre es, wenn es in einem gesunden Wettbewerb stattfinden würde und nicht, dass eben dieses große, stolze, ehemals so freie Land sich dazu jetzt entscheidet, Wissenschaftsfreiheit massiv einzuschränken.
In Europa ist nach den Worten der CSU-Ministerin Wissenschaftsfreiheit garantiert. Mit diesem Label wolle man jetzt werben. Visa für die Wissenschaft sollen ihrer Meinung nach schneller erteilt werden.
Und der deutsche Politiker Karl Lauterbach, der hat selbst Anfang der 1990er Jahre in diesem Schmelztiegel in Harvard studiert und hat später dann auch ein Fellowship dafür übernommen, also ist Gastprofessor an dieser berühmten Universität in Harvard, lehrt und forscht dort heute noch. Und seit einigen Tagen ist Lauterbach auch im Bundestag Vorsitzender des Forschungsausschusses. Ich habe ihn heute Nachmittag sprechen können und wollte wissen, dass die Trump-Regierung Harvard jetzt diese Berechtigung entzieht, eben ausländische Studierende aufzunehmen. Was waren da seine ersten Gedanken?
Also das hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen. Und zwar deshalb, dieser Schritt ist drastisch. Also Harvard ist ja schon angegriffen worden, auf der Seite des Kapitals, also die Zuwendungen sind gekürzt worden, also die Gemeinnützigkeit ist in Frage gestellt worden. Das ist einfach Geld und das sind auch große Verluste. Aber das wichtigste Kapital der Universität ist die Studentenschaft, die erstklassigen Studierenden, gerade die internationalen Studierenden. Das sind oft die besten Universitätsstudenten in Harvard überhaupt und sie gehören zu den besten in der ganzen Welt. Und wenn diese Studierenden nicht mehr kämen, dann würde der Stern von Harvard wahrscheinlich sinken.
Also wenn Elite-Universitäten zu solch einem politischen Feindbild werden, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ist das ein ideologischer Kulturkampf? Ist das Machtpolitik? Oder ist das auch diese Angst vor kritischen, gut ausgebildeten Stimmen im Land?
Ich glaube, das ist ein Machtkampf. Die Elite-Unis insbesondere sind für Trump offenbar ein Feindbild. Und er also vermutet dort quasi auch den Ursprung von vielen demokratischen Entscheidungsträgern. Er vermutet dort also viel demokratisches Gedankengut, liberales demokratisches Gedankengut. Und er nutzt da sehr geschickt auch also in den Vereinigten Staaten in bestimmten Schichten einen gewissen Neid in der Bevölkerung, weil es sehr, sehr schwer in diese Universitäten hineinzukommen. Ja, also in einigen dieser Programme wird nicht einmal einer von 100 Absolventen der High School aufgenommen. Das heißt, es ist sehr kompetitiv und tatsächlich, also der Neid auf die Studierenden und gleichzeitig also der Hass, kann man fast sagen, auf das demokratische Gedankengut, was sich dort aufbaut, das ist, glaube ich, das sind treibende Kräfte für Trump.
Sie nennen es demokratisches Gedankengut, für Trump und seine Anhänger ist es Vogue oder links. Dort studieren 20.000 junge Menschen, ungefähr 10.000 Mitarbeiter gibt es auch. Sie kennen ja den Campus auch, wie, um mal Trumps Gedanken jetzt mit Anführungszeichen so mitzunehmen, wie links ist denn diese Uni? Ist das wirklich so ein Stachel im Fleisch, diese Administration?
Nein, also links, also im Vergleich jetzt zu deutschen Universitäten, also kann man diese Elite-Unis nicht als links bezeichnen. Die Harvard-Uni, wo ich ja Jahre verbracht habe, ist sicherlich nicht linker gewesen als die RWT Aachen, wo ich ja so Medizin studiert habe. Klar ist, im amerikanischen Spektrum sind das liberale, demokratische Gedanken, die dort also, sagen wir, mehrheitlich die Politik der Hochschule bestimmen, aber im deutschen oder im europäischen Vergleich, also sind das also eher zentristische Einrichtungen und definitiv nicht so links wie deutsche Universitäten zum Teil.
Sie haben ja natürlich weiterhin Kontakt zu Ihrer alten Alma Mater. Sie planen da auch wieder zu lehren. So sieht es ja auch das Fellowship vor. Wie reagieren denn die Kolleginnen und Kollegen auf diese politischen Angriffe?
Die Kollegen sind bestürzt, muss ich sagen. Ich plane ja jetzt meine Vorlesung als Gastprofessor im Herbst und ich weiß gar nicht, ob das noch stattfinden kann. Hoffe ja. Aber die Professoren, mit denen ich gesprochen habe, sehen das also mit größter Sorge. Selbst wenn die Maßnahme jetzt noch abgewendet werden kann, dann ist natürlich dieses Studium unsicherer geworden. Es ist enorm schwer, in die Uni zu kommen als Student. Man braucht langen Vorlauf, man braucht Stipendien, die Kosten für das Studium sind sehr hoch und das plant natürlich jemand über Jahre hinweg. Die Studierenden, die jetzt dort sind, Deutsche sind ja da, ich glaube so um die 160, 170, die werden jetzt alle natürlich in Panik sein. Wir versuchen da auch zu helfen, aber für die Professoren ist das alles also eine schreckliche Nachricht, weil die Uni ist auf diese Studierenden angewiesen, um ihren Status als beste Universität der Welt halten zu können.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie resilient die amerikanischen Universitäten, ist ja nicht nur Harvard, die als Universität unter Beschuss steht, gegenüber diesen Eingriffen sind. Was glauben Sie auch, wie groß ist jetzt überhaupt der Druck auf Harvard, da sich gegen zu wehren? Weil wenn Harvard nicht standhält, wer dann?
Genau so ist es. Ich glaube, die Uni tut gut daran, sich dort nicht einschüchtern zu lassen. Bisher hat sich die Uni fabelhaft verhalten. Sie hat tatsächlich sachlich reagiert, hat aber die Studierenden, die Freiheit von Wissenschaft und Lehre und auch die Zulassungspraxis, die ja rein auf Qualität ausgerichtet ist, nicht in Frage gestellt. Das beobachten alle amerikanischen Spitzenuniversitäten und daran orientieren sich die anderen auch. Das heißt, Harvard darf auf keinen Fall nachgeben. Wir müssen da auch unsere Solidarität zeigen. Wir müssen auf jeden Fall auch den Studierenden Möglichkeiten bieten, wenn sie dort nicht weiter studieren könnten, wenn das tatsächlich so käme, dass sie Alternativen finden in den USA oder auch in Deutschland. Da müssen wir aktiv bleiben. Wir sollten alles tun, um die Uni zu unterstützen. Aber Harvard darf auf keinen Fall nachgeben.
Sagt Karl Lauterbach, der selbst viele Jahre in Harvard geforscht und heute noch dort lehrt. Die Uni soll künftig ja keine ausländischen Studenten mehr aufnehmen und damit eskaliert die US-Regierung den Streit mit dieser berühmten Universität weiter. Unser erstes Thema heute Abend. Aber Donald Trump setzt in seiner zweiten Amtszeit eben auf klare Konfrontation. Ob es jetzt beim Umgang mit einer US-Elite-Uni ist oder auch bei den Handelsbeziehungen zur EU. Er kündigte heute an, dass er ab Ende kommender Woche 50-prozentige Zölle auf die europäischen Exporte erheben wolle. Die Europäische Kommission wurde von der Ankündigung, dass die EU genau mit solchen Zöllen konfrontiert ist, wohl offenkundig überrascht. Denn der EU-Handelskommissar und der US-Handelsbeauftragte, die hatten just für heute, im Grunde für diese Stunde ab 17 Uhr, ein Telefonat vereinbart, um die Handelsgespräche eben voranzutreiben. Und dann kam Trump. Birgit Egert berichtet aus Washington.
Mitten in die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA platzte der Social-Media-Post des US-Präsidenten. Die EU sei nur zu dem Zweck gegründet worden, um die USA beim Handel auszunutzen, behauptete US-Präsident Trump auf seinem Social-Media-Kanal. Die Steuern, Handelshemmnisse und Währungsspekulationen seien unfair und hätten zum Handelsdefizit der USA beigetragen, so Trump. Zurzeit bemüht sich die EU um Verhandlungen mit Washington, hat aber für den Fall des Scheiterns Gegenzölle vorbereitet. Sie sollen US-Produkte im Wert von fast 100 Milliarden Euro treffen. Der Post ist vermutlich Teil der Trumpschen Verhandlungstaktik.
Es ist einfach, erstmal nur um Druck aufzubauen in den Verhandlungen und wahrscheinlich auch so eine Art Nebelkerze, um jetzt auch ein bisschen abzulenken von dem Konflikt mit Harvard, von seinem Konflikt mit dem Haushaltsbudget.
Roland Rode von der Gesellschaft für Außenhandel, GTAI, beobachtet schon lange die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen von Washington aus. Trumps Äußerungen seien wohl gut kalkuliert, so Rode. Obwohl nach Trumps Zolldrohungen viele Kurse an den europäischen Börsen erstmal absackten, hätte es schlimmer kommen können.
Es ist ganz interessant, dass er es jetzt am Freitag gesagt hat. Wenn er es am Montag gesagt hätte, wäre es viel schlimmer, weil da haben die Finanzmärkte 3-4 Tage Zeit, in Panik zu geraten. Und so ist am Samstag dann Schluss.
Aktuell gelten in den USA für Waren aus der Europäischen Union Zölle von 10%, auf Autos, Stahl und Aluminium von 25%. Die Zölle sind Teil der politischen Strategie der US-Regierung. Die hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Industriearbeitsplätze ins Land zu holen. Die hohen Zölle auf Importe sollen bewirken, dass Firmen deshalb ihre Produktionsstätten in die USA verlegen. Eine Taktik, die möglicherweise nicht aufgeht. Warwick McKibben vom Peterson Institute for International Economics in Washington hat in verschiedenen Modellen die Kosten errechnet. Zwar würden Zölle mehr Einnahmen für den US-Haushalt bringen, aber die Kosten für Unternehmen und Konsumenten wären hoch. Hohe Zölle seien keine gute Idee, sagt er der ARD. Am Beispiel Deutschlands, das vor allem Maschinen und Anlagen in die USA liefert, hieße das: Deutschland liefert vor allem die Waren, die notwendig sind für Investitionen in die Wirtschaft. Wenn man Fabriken bauen will zum Beispiel, dann fehlen die. Dann gibt es einen Rückgang der Investitionen in die Wirtschaft und weniger Nachfrage. Außerdem werden dann weniger Güter produziert und exportiert, die mit den Maschinen hergestellt werden können. Dann wird auch die weltweite Nachfrage sinken. Die immer wieder geänderten Ankündigungen des US-Präsidenten haben in der Wirtschaft der USA bereits große Unsicherheit ausgelöst. Unternehmen berichten, dass Investitionen geschoben werden und Lebensmittelketten kündigten an, ihre Preise zu erhöhen. Noch sind die 50% Zölle auf europäische Waren nur eine Drohung. Zölle verkünden ist das eine, sie wirklich umzusetzen ist das andere, so Roland Rodes Erfahrung.
Der Zoll muss ja eine Handlungsanweisung haben, da müssen Durchführungsvorschriften sein und so weiter. Das dauert ja erstmal lange, bis das wirklich auf Arbeitsebene möglich ist.
Trump droht auf jeden Fall der EU aktuell mit Zöllen von 50% schon in wenigen Tagen, Ende kommender Woche, obwohl parallel die Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington laufen. Dazu Informationen und Einschätzungen von Birgit Eger in unseren Themen des Tages. Sie merken nichts. Sie erinnern sich danach an nichts und sie verlieren die Kontrolle über ihren eigenen Körper. K.O.-Tropfen machen Menschen wehrlos, binnen Sekunden. Oft sind Frauen Opfer. Frauen, die in den Club gegangen sind, die Party machen wollen, und dann endete dieser Abend in einer Vergewaltigung oder einem brutalen Raub. Jetzt wollen die Bundesländer handeln und setzen auf schärfere Gesetze bei K.O.-Tropfen. Der Einsatz von solchen Tropfen soll wie eine gefährliche Waffe behandelt werden, so die Vorstellung. Am Vormittag stand das Thema also auf der Tagesordnung im Bundesrat. Nicole Markwald hat zugehört.
Der Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom vergangenen Jahr. Da hieß es, ja, das heimliche Verabreichen von K.O.-Tropfen, um eine Person zum Beispiel sexuell gefügig zu machen, das sei als Gewalt anzusehen. Allerdings, und hier liegt in den Augen des Bundesrats das Problem, allerdings seien die Tropfen kein gefährliches Werkzeug im Sinne des Strafgesetzbuches. Diese Kategorie, so der BGH, könne nur auf feste Körper angewendet werden, aber eben nicht auf Flüssigkeiten wie K.O.-Tropfen. Und deshalb dürfte der Mindeststrafrahmen von 5 Jahren Haft hier nicht angewendet werden. Das ist also der Kern des Problems. Nun sprach Benjamin Limbach heute im Bundesrat, der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, und der sieht das ganz anders.
Ob die Tatwaffe, die für die Ausschaltung des Widerstands des Opfers gebraucht wird, fest wie ein Messer oder flüssig wie K.O.-Tropfen ist, kann keinen Unterschied machen.
Also genau das soll sich jetzt ändern. Der Bundesrat hat befunden, Raub- und Sexualdelikte unter Nutzung von K.O.-Tropfen sollen schärfer geahndet werden. Der Gesetzentwurf wurde von Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Der Bundesrat hat ihn mehrheitlich angenommen und nun wird er an die Bundesregierung und den Bundestag weitergeleitet. Die Debatte war insofern interessant, als dass nochmal der Leidensdruck von Opfern beschrieben wurde. Also die dann orientierungslos, manchmal verletzt, zu sich kommen und nicht wissen, was ihnen angetan wurde. Dass die Scham auch sehr groß sei und oft ein langer Leidensweg folge. Und er machte auch nochmal deutlich, wie gefährlich der Einsatz von K.O.-Tropfen ist. Wenn sie den Opfern nämlich in Kombination mit Alkohol oder Betäubungsmitteln verabreicht werden. Das Leben der Opfer, das sind meistens Frauen, wird bewusst in Gefahr gebracht durch die Täter, hieß es in der Debatte. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat auch noch mal den ganz großen Bogen geschlagen, generell zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, dass es jeden Tag einen Femizid in unserem Land gibt. Und er sagte, es bedarf eines Bündels von Maßnahmen, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen. Die härtere Bestrafung von K.O.-Tropfen könnte ein Teil davon sein.
Soweit die Einordnung von Nicole Markwald zur heutigen Debatte. Die Länderkammer, der Bundesrat, will den Einsatz von K.O.-Tropfen künftig härter bestrafen, und zwar als besonders gefährliche Form der Körperverletzung. Und durch diesen Beschluss muss sich jetzt der Bundestag mit dem Thema auch befassen. Deutschland fehlen knapp 500.000 Wohnungen. Und der Neubau, der kommt kaum hinterher. Die Wohnungsnot in Deutschland wächst, aber gebaut wird halt immer weniger. Im vergangenen Jahr zum Beispiel nur knapp 252.000 Einheiten, die fertiggestellt wurden. Und das sind 42.000 weniger als noch 2023.
Ein Rückgang von 14%. So rechnet es das Statistische Bundesamt ja vor. Die neue Bauministerin Verena Huberts will jetzt gegensteuern mit einem Wohnungsbau-Turbo, wie es heißt. Ein Turbo, der steuerliche Anreize verbessern und Neubauförderprogramme radikal vereinfachen soll. Auch der Bundestag hat heute über Wohnungsnot und hohe Mieten debattiert. Mario Kubina.
Für Friedrich Merz ist bezahlbares Wohnen eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit. So wichtig, dass der neue Kanzler das Thema vergangene Woche bei seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag aufgegriffen hat.
Zu bezahlbarem Wohnraum gehört vor allem Bauen, Bauen, Bauen.
Weshalb Merz mehr Tempo beim Bau von Miet- und Sozialwohnungen verspricht. Vor allem durch weniger Vorschriften. Bauministerin Verena Huberts hat jetzt im ARD-Interview nachgelegt. Die Regierung werde in den ersten 100 Tagen einen Bauturbo auf den Weg bringen und das Baurecht entsprechend verändern.
Jetzt kriegen die Kommunen, die Städte, die Gemeinden eine Brechstange an die Hand, damit das alles ganz, 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 ganz fix geht.
Konkret nannte die SPD-Politikerin einen neuen Paragraphen im Baugesetzbuch, der deutlich mehr Tempo am Bau ermöglichen soll. Union und SPD haben sich bei den Koalitionsgesprächen auf eine ganze Reihe von Maßnahmen geeinigt. Ein Beispiel, die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten soll für 4 Jahre verlängert werden. Außerdem will Schwarz-Rot in angespannten Wohnungsmärkten sogenannte Indexmieten verstärkt regulieren. Das sind Mieten, die automatisch mit der Inflation steigen. Teilen der Opposition reicht das nicht. Linke Chefin Ines Schwertner hat im ARD-Interview kritisiert, die Mieten seien unter der Regierung von Olaf Scholz durch die Decke gegangen.
Die SPD hat die letzten 4 Jahre vollkommen versagt.
Und die Linke hat diese Woche einen eigenen Gesetzesvorschlag in den Bundestag eingebracht. Mit dem Ziel, den Kampf gegen Mietwucher zu erleichtern. Auch die Grünen haben Pläne für die Wohnungspolitik im Parlament vorgestellt.
Diese Situation auf dem Mietmarkt, die ist sozialer Sprengstoff,
sagte der Grünen-Abgeordnete Till Steffen in der Bundestagsdebatte. Aus seiner Sicht muss das Mietrecht dringend geändert werden. Die Grünen schlagen beispielsweise vor, die Mietpreisbremse zu entfristen und nicht nur für ein paar Jahre zu verlängern. Außerdem fordert die Fraktion, die Vorschriften für möblierte Wohnungen und für Eigenbedarfskündigungen zu verschärfen. Widerspruch kam vom CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak.
Wir müssen mehr bauen, wir müssen schneller bauen, wir müssen kostengünstiger bauen und nicht immer nur regulieren. Das führt uns nicht zum Ziel.
Grundsätzlich ist aber auch er für einen angemessenen Schutz von Mieterinnen und Mietern. Die AfD sieht beim Mietrecht keinen Änderungsbedarf, wie der Abgeordnete Rainer Galler in der Diskussion deutlich machte. Schon der Titel des grünen Gesetzentwurfs führt aus seiner Sicht in die Irre.
Der Begriff faire Mietengesetz suggeriert, dass die bisherige Rechtslage unfair sei. Was für ein ausgemachter Blödsinn.
Auch wenn sich Linke und Grüne in dieser Sache wohl nicht durchsetzen werden, mit ihren Initiativen haben sie der Misere auf dem Mietmarkt mehr Aufmerksamkeit verschafft und damit den Druck auf Schwarz-Rot verstärkt, die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag auch umzusetzen.
Soweit Mario Kubina zur Debatte über Wohnungsnot, über Neubau und was jetzt passieren kann und passieren sollte. Und damit kommen wir in den Themen des Tages nach Norddeutschland. Und da gab es heute Morgen schlechte Nachrichten. Nach einem Schaden im Elbtunnel vor Hamburg staute sich der Verkehr kilometerweit. Teils bedeutete das über eine Stunde Zeitverlust. Die Ursache? Eine gelöste Deckenplatte, mutmaßlich durch einen Schwertransport beschädigt. Erst war nur eine Tunnelröhre befahrbar, entsprechend voll wurde es dann aber auf Hamburgs wichtigster Nord-Süd-Achse. Was passiert ist und wie es jetzt weitergeht? Nina Schön aus unserer Norddeutschland-Redaktion.
Heute früh hatten sich nach Angaben des Leiters der Elbtunnelzentrale André Poggendorf Brandschutzplatten von der Decke gelöst. Kleine Teile seien schon auf die Straße gefallen. Deshalb wurde die Tunnelröhre 1 sofort gesperrt. Und das ist sie seitdem. Der Verkehr von Hannover in Richtung Norden wird durch die zweite Tunnelröhre geführt, immerhin auf 2 Fahrstreifen. Es gab den ganzen Tag kilometerlangen Stau oder stockenden Verkehr in Richtung Norden. Die Hamburger Polizei bittet nach wie vor darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren, vor allem weil heute die Hamburger Maiferien beginnen. Warum sich die Brandschutzplatten von der Decke gelöst haben, das wird noch untersucht. Die Autobahn GmbH vermutet, dass das Brandschutzelement durch eine lose Lkw-Plane oder einen Schwertransport beschädigt wurde. Der Schaden wird jetzt gerade repariert, das kann aber noch bis 20, 21 Uhr dauern. Damit nicht genug, Hamburgs Norderelbbrücke wird in Richtung Süden das Ganze ganze Wochenende lang gesperrt. Ab heute Abend, 20 Uhr, ist die Brückenseite der A1 in Richtung Bremen blockiert, und zwar zwischen Billstedt und dem Autobahndreieck Norderelbe. Bis Montag früh um 5 werden dort die altersschwachen Stahlbleche getauscht, die den Übergang zur Brücke bilden.
Und soweit waren das unsere Themen des Tages. Gut 20 Minuten nehmen wir uns abends Zeit und schauen eben auf die wichtigsten Inhalte, Nachrichten und Themen. Das können Sie um 4:45 bei uns hören, live oder danach auch als Podcast in der ARD Audiothek.